Sie hören den Kurier.
Willkommen bei einer Folge von Kurier Daily Spezial, in der wir unseren Blick auf Nordamerika richten wollen. In Kanada wurden in den vergangenen Wochen tausende anonyme Massengräber von Kindern entdeckt. Sie wurden in der Nähe von ehemaligen Internaten für indigene Kinder ausgegraben und sorgen seither für Entsetzen und das Aufreißen alter Wunden. Seit 1874 sind mehrere hunderttausend Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren von ihren Familien und ihrer Kultur getrennt worden, um in staatlichen Heimen an die weiße Mehrheitsgesellschaft angepasst zu werden. Viele von ihnen sind in den Heimen misshandelt oder sexuell missbraucht worden. Mindestens 4000 von ihnen sollen in diesen Schulen gestorben sein. Viele an Tuberkulose oder anderen Krankheiten. Viele aber auch an den Misshandlungen von meist geistlichen Aufsehern. Die letzten dieser Schulen sind erst in den 1990er Jahren geschlossen worden. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner. In dieser Folge Daily Spezial spreche ich mit Manuel Menrad. Der Schweizer Historiker hat sich eingehend mit der Vergangenheit und der Gegenwart indigener Völker in Kanada beschäftigt. In seinem Buch Unter dem Nordlicht kommen Indigene selbst zu Wort. Manuel Menrad hat mit mir über die Schaffung dieser Residential Schools gesprochen und wie Indigene heute in Kanada leben und was die Gräberfunde mit der Nation machen. Eingangs habe ich ihn gefragt, wie indigene Völker in Nordamerika gelebt haben, bevor Europäer kamen.
Also es gab zahlreiche indigene Nationen oder ich sage jetzt mal Gemeinschaften wäre vielleicht der bessere Ausdruck. Mhm. Und es gab ja auch diese Grenze zwischen USA und Kanada nicht. Mhm. Also ich meine die Haudenosaunee, also die Irokesen oder die Blackfeet, die pendeln ja zwischen beiden Ländern heute noch hin und her. Und die haben in zahlreichen Kulturen gelebt. Es gab mindestens, ich würde sagen, 60, 70 verschiedene Sprachen. Sie hatten verschiedene Traditionen, verschiedene Weltbilder. Mhm, aber was man auch wissen muss, es gab dann auch so Dorfgemeinschaften oder die Irokesen beispielsweise, die waren Landwirte, also die hatten eine Dreifelderwirtschaft, nämlich Mais, Bohnen und Kürbisse pflanzten die an. Mhm. Und was man auch wissen muss, ist, die waren alle irgendwie durch ein großes Handelssystem miteinander verbunden.
Aha, okay,
und das war, ja. Doch, die hatten Austausch. Und es gibt ja dort, wo der Missouri in den Mississippi mündet, beim heutigen St. Louis in den USA, da gab es eine Stadt, die hieß Cahokia, das schreiben mit C, Cahokia. Mhm. Und Cahokia hatte im 14. Jahrhundert mehr Einwohner als die meisten europäischen Städte. Mhm. Also es hatte mehr Einwohner als London. Man geht da, Schätzungen gehen bis 60.000 Einwohner aus. Und Cahokia war ein bedeutendes Handelszentrum auf dem nordamerikanischen Kontinent. Und dieses Handelszentrum, also man hat ja Ausgrabungen gemacht, da fanden sich Sachen vom Golf von Mexiko bis vom Atlantik und Pazifik.
Also die sind überall herumgekommen, beziehungsweise haben sich getroffen von allen Seiten des Kontinents.
Genau, und da muss man immer auch wissen, dass also die Städte haben nicht die Europäer erfunden, das Handelssystem haben nicht die Europäer erfunden. Also die hatten eine intakte Welt, da gab es Spannungen, da gab es Revierverteidigungen, territoriale Auseinandersetzungen. Mhm. Aber grundsätzlich, wie gesagt, das war eine sehr, sehr komplexe Welt.
Ja, und was passierte dann, wann sind die Europäer gekommen und was haben diese Menschen, die schon vorher da waren, dann seitdem erlebt?
Also erstens mal, das war ja eigentlich spannend, weil als die Europäer dann kamen, also es gab ja diese baskischen Fischer, die dem Kabeljau sozusagen hinterherfuhren und dann eben die ersten Europäer, die da hinkamen, das waren ja dann auch Pelzhändler. Gerade der Biberpelz, der ja in Europa schon die Biber waren ja fast ausgerottet und Biberpelz ist ja sehr, sehr gut, zum Beispiel für Hüte, aus diesem Filz kann man wasserdichte Hüte herstellen. Das war auch Biberpelz, war sehr ein Modeaccessoire und jetzt merken die da in Nordamerika, da gibt's viele Biber und die Indigenen, die hatten ja schon ein Handelssystem und daher auch hier wieder, also nicht die Europäer haben Handel nach Nordamerika gebracht, sondern es gab es schon. Und die haben die einfach an ihrem Handelssystem dann beteiligt. Weil die haben ihnen dann zum Beispiel Metallwerkzeuge gebracht, die Europäer. Ich meine, es ist ja sehr praktisch, wenn ich Nomade bin und wenn ich zum Beispiel Wasser kochen möchte, wie mache ich das ohne Metall? Es ist sehr aufwendig. Und mit diesem Metallkessel hatten die dann, das war dann sehr praktisch, dafür gaben sie den Europäern Biberpelze.
Okay, das heißt, es war ein Tauschhandel.
Genau. Und das hat sehr, sehr lange wunderbar funktioniert. Aber dann durch diesen Tauschhandel, das gab ja dann auch Waffen, wurde das Gleichgewicht einiger indigener Nationen gestört. Also diejenigen Nationen, die zuerst Waffen erhielten, die zuerst Kupferkessel und alles erhielten von den Europäern, die brauchten ja, um die Nachfrage zu stillen, mehr Biberpelze, weil das war ja ihr Geldmittel. Und durch das brachten sie andere indigene Nationen in Bedrängnis und gleichzeitig kamen Krankheiten aus Europa, die fürchterlich wüteten, die beispielsweise die Pocken, die Masern, die Grippe und so weiter und später auch Tuberkuloseviren. Und das war dann schon mal so die erste Tragödie. Aber grundsätzlich kann man sagen, am Anfang haben die beiden Kulturen, also die indigene und die europäische Kultur, sich auf Augenhöhe begegnet, sind sich auf Augenhöhe begegnet. Und erst mit der Zeit, als die Indigenen immer stärker in Abhängigkeit von europäischen Produkten reingerieten, wurde das Verhältnis zu ihrer Ungunsten.
Ja.
Also die Balance wurde dann eben, die Europäer, da kamen ja dann auch die ersten Siedler, die sich niederließen. Und so ging das dann wie eine Lokomotive über den Kontinent hinweg.
Und jetzt konkret in Kanada, im 19. Jahrhundert wurde Kanada ja gegründet. Was passierte dann? Also wir kennen die Geschichten jetzt von diesen Schulen, die zur angeblichen Integration der Kinder von indigenen Völkern aufgebaut wurden. Wie hat das funktioniert, dieses System?
Also zunächst einmal war ja vor allem im 19. Jahrhundert, gingen ja sehr, sehr viele Menschen von Europa dahin, weil sie eben hier... Es gab die Kartoffelpest, es gab Hungersnöte, es gab Armut und viele gingen mal darüber. Und da heißt, dass diese waren ja Provinzen in Kanada, die brauchten jetzt immer mehr Land. Und das Land, das war ja in indianischem Besitz sozusagen. Obwohl die Indianer kein Land besitzen können, aber sie haben es trotzdem beansprucht. Und dann hat man zum Beispiel in Manitoba, so in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wurden immer mehr Büffel, auch von den USA halt her, dezimiert. Und die Indigenen fanden immer weniger zu essen, hinzu kamen diese Krankheiten. Und man hat sie eigentlich dann auch bewusst ausgehungert, die Indigenen. Man hat geschaut, dass sie ja kein Wild mehr erhalten, um sie eben in Reservate zu pferchen und dass man eben ihr Land sozusagen aneignen kann. In anderen Gebieten, im hohen Norden, war es etwas anders. Da lagen ja die Bodenschätze. Und wie komme ich jetzt an diese Bodenschätze? Okay, ich mache mit den Indigenen Verträge.
Ja.
Man reiste zu diesen Indigenen in völlig abgelegene Gebiete und ließ sie aber schon einen vorgefertigten Vertrag unterzeichnen. Den Indigenen versprach man aber, mündlich, weil die konnten ja nicht lesen und schreiben. Ja. Man versprach ihnen, ihr könnt so lange auf dem Land bleiben, wie ihr wollt, ihr könnt weiterhin fischen und ihr könnt jagen und wir bezahlen euch eine Miete, wir mieten das Land eigentlich von euch. Und als die Indigenen gehört haben, dass sie davon profitieren, von diesen Verträgen, dann unterzeichneten die das. Und die kanadischen Beamten gingen dann zurück nach Ottawa und sagten, super, seht ihr, die Indianer haben ihr Kreuz darunter gezeichnet, wir haben ihr Land, sie haben uns das Land abgetreten. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wenn man die indigene Politik verstehen will, im Großteil von Kanada, muss man diese Treaties verstehen. Und die wenigsten Europäer haben eine Ahnung von diesen Treaties. Ja. Da in diesem Gebiet, im Norden von Ontario, da wurde der Vertrag erst 1929 geschlossen. Das ist keine 100 Jahre her. Ja. Also Sie sehen, das ist sehr, sehr junge Geschichte. Und jeder Indigener, den Sie in einem abgelegenen Reservat, da oben im Norden von Ontario zum Beispiel, treffen, aber auch in anderen Reservaten, Saskatchewan, Manitoba, überall, wo diese Treaty-Gebiete sind, die kennen die Vorfahren noch, also die diese Verträge unterzeichnet haben, weil die eben nicht so alt sind. Ja. Und das ist etwas, das die kanadische Politik sehr, sehr belastet. Weil die Indigenen sagen, es gibt zwei Verträge. Es gibt die mündlichen Verträge, so wie es unsere Vorfahren gehört haben und unterzeichnet haben. Und es gibt euren schriftlichen Vertrag, der da überhaupt nicht stimmt. Während die Kanadier sagen, der schriftliche Vertrag hat Gültigkeit.
Und vielleicht, um auch jetzt auf diese Kinder zu kommen, Sie haben jetzt gesagt, dass sich viele jetzt noch an diese Verträge erinnern. Es gibt ja auch viele Menschen, die jetzt noch leben, die in diesen besagten Schulen auch waren.
Ja, 80.000 gibt's noch Überlebende, Survivors, ja.
Genau, also das ist, wenn da jetzt Gräber gefunden werden, das ist eine sehr präsente oder eine sehr junge Geschichte Kanadas, wo tatsächlich noch Menschen da sind, die sich erinnern, wie das damals war. Können Sie vielleicht kurz erklären, wer diese Schulen gegründet hat und wie, was dort passiert ist?
Also es ging ja eigentlich darum, in diesem kolonialen Kanada, dass man das gesamte Territorium für sich beanspruchen wollte. Den Süden des Landes, also so der Streifen 100 Kilometer breit zur USA, der war für die Besiedlung bedacht und der riesige Rest des Nordens für Ressourcen. Und noch heute baut die kanadische Wirtschaft genau auf diesem System auf. Und jetzt braucht man aber dafür das indigene Land. Und man hatte wirklich diese sozialdarwinistische Sicht, also die Indigenen ja sowieso unter, das sind aussterbende Völker, aber komm, wir retten sie und wir zivilisieren sie und wir schmelzen sie in unsere Gesellschaft ein. Und wenn sie die Errungenschaften der westlichen Welt sehen, dann werden sie sich sowieso freiwillig in die Städte begeben. Ja. Das Gegenteil ist ja dann passiert. Aber kommen wir zurück zum Punkt. Und dann hat man 1876 den Indian Act ins Leben gerufen. Das ist ein Gesetz, das es heute noch gibt. Der ist heute noch in Kraft. Natürlich wurde der mehrmals revidiert. Aber mit diesem Indian Act wurde ganz klar definiert, was mit den Indigenen passieren sollte. Also eben, sie werden in Reservate gesperrt und in diesen Reservaten werden sie dann zivilisiert und assimiliert und christianisiert und vor allem holt man dann auch die Kinder, eine Erweiterung dieses Indian Acts in den 1880er Jahren, definiert oder legt per Gesetz fest, dass man alle indianischen Kinder entweder in einer Residential School, also weit weg in ein Internat holt, oder in einer Tagesschule, wenn nicht anders möglich. Aber die Residential Schools hatten den Vorrang, weil dort konnte man die Kinder isoliert von ihrer als primitiv angesehenen Kultur erziehen und umformen, eben zwangsassimilieren. Und daher hat der kanadische Staat 139 solche Schulen, solche Residential Schools gegründet. Und bis die letzte Schule schloss, war ja 1996, hat man dann 150.000 indigene Kinder in diesen Erziehungsanstalten umgeformt.
Also und Englisch oder die oder Französisch, die Sprachen
genau,
in gelernt.
Quebec, genau, und sie durften ihre Sprache nicht mehr sprechen, die Haare wurden abgeschnitten, sie wurden in westliche Kleider gezwängt. Man hat eigentlich Kopien von westlichen Menschen gemacht, mit dem Ziel, man wollte aber keine kanadischen Eliten heranzüchten, sondern man brauchte Bauern, Handlanger, Fabrikarbeiter, Dienstmädchen, einfach für die unterste soziale Schicht brauchte man eben Arbeitskräfte. Und das versuchte man in diesen Schulen auch zu vermitteln. Und die Kinder mussten auch hart in den Schulen arbeiten, weil diese Schulen waren ja in der Regel völlig unterfinanziert. Und da mussten die Kinder eben mitmachen, dass der ganze Unterhalt wenigstens finanziell nicht so teuer wurde. Und jetzt brauchte man ja Personal für diese Schulen. Und da anerboten sich eben die Missionare der anglikanischen, presbyterianischen, methodistischen und auch katholischen Kirche. Die katholische Kirche hatte die meisten dann dieser Residential Schools. Aber man muss ganz klar wissen, das Ganze, wie ich es vorhin gesagt habe, es ist der kanadische Staat, der diese Schulen gegründet hat, der sie finanziert hat, der sie konzipiert hat und der sie gesetzlich legitimiert hat. Die Katholiken und die anderen christlichen Denominationen, die waren nur an vorderster Front an diesem kulturellen Genozid beteiligt. Und die haben das gemacht. Warum? Weil sie erstens mal billig waren. Also sie machten das praktisch zu einem Selbstkostenpreis, weil ihr Lohn war ja, sie können Seelen retten. Und sie bekommen dann neue Christen hin und machen etwas fürs Jenseits. Und das Problem aber an der ganzen Sache ist, die waren ja teilweise völlig nicht ausgebildet, mit indigenen Kindern zu arbeiten. Das waren keine Pädagogen, alles. Das waren, die waren völlig überfordert. Die waren dann in diesen abgelegenen Residential Schools. Da kamen Krankheiten, die Kinder starben zu haufenweise weg.
Also die wurden dort nicht ausreichend betreut und medizinisch betreut und starben dann an Krankheiten.
Ja, also man muss hier vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, sagen, dass weil diese Schulen ja völlig unterfinanziert waren, wurde auch an den Nahrungsmitteln, Lebensmitteln gespart. Das heißt, man hat die Kinder nicht genügend ernährt. Zudem waren die Kinder, die waren Wildfleisch und Fisch und frische Beeren gewohnt. Und jetzt kriegen die irgend so eine Grütze vorgesetzt, dass ihr Magen nicht verträgt. Also die Kinder waren unterernährt, was wiederum dazu führte, dass sie anfälliger auf irgendwelche Viren und Bakterien waren.
Es gibt ja auch Berichte über Missbrauch in diesen Schulen. Was weiß man darüber? Beziehungsweise kann es sein, dass auch manche Kinder gestorben sind, weil ihnen Gewalt angetan wurde?
Ja, also es ist Folgendes festzuhalten. Ich habe ja mit vielen Überlebenden gesprochen und die Gewalt, die diesen Kindern angetan wurde, die ist unermesslich. Und ich habe... Also wirklich, das ist erschütternd, das macht einen sprachlos, man weiß da gar nicht mehr, man kann es irgendwie gar nicht in Worte fassen. Die Kinder wurden sexuell, physisch und seelisch missbraucht. Gerade in katholischen Schulen, aber auch in protestantischen Schulen, war das sehr, sehr hart, weil die Eltern, die konnten die Sprache nicht, die Kinder wussten gar nicht, was da mit ihnen passiert. Dieses sexuelle Missbrauch, der kam ja gar nicht an die Öffentlichkeit. Dann wurden sie auch geschlagen, wenn sie zum Beispiel ihre Sprache benutzten. Und da wurde auch ein elektrischer Stuhl eingesetzt, um die Kinder, wenn sie zum Beispiel sich unerlaubterweise vom Schulgelände entfernt hatten, um die Kinder mit Stromstößen zu malträtieren. Und ich habe einige Zeitzeugen, die mir das berichtet haben. Und ja, also wie gesagt, Kinder starben auch, weil sie diese Strafen nicht mehr aushielten und dann wollten sie fliehen, Aber man hat ja meistens Hunde an diesen Schulen gehalten. Wenn die Kinder dann in der, des Nachts sich abgeschlichen haben, haben die Hunde das angegeben. Und wenn man sie dann erwischt hat, dann drohten noch furchtbarere Strafen, dann wurden sie in Kerker eingesperrt teilweise. Und was es auch noch zu sagen gibt, viele Kinder, die man dann nicht erwischt hat bei der Flucht, die erfroren. Und dann gibt es auch die Geschichten, dass Strafen eskalieren konnten.
Ja.
Passierte, da wurde jemand geschlagen, ein kleiner Junge wird geschlagen, fällt auf den Hinterkopf tot. Ja, dann hat man das als Unfall deklariert. Und dann gibt es auch noch Berichte, dass, ich meine, Vergewaltigungen waren eben leider auch, kamen häufig vor. Ich habe mit einigen Indigenen gesprochen, vor allem Frauen, aber auch Männer, die vergewaltigt wurden von ihren Erziehenden. Und das Ausmaß ist erschreckend.
Schwer zu ertragen, also jetzt, wenn Sie das schildern oder wenn man diese Interviews liest. Was macht das mit dem Land? Also ich glaube, in Kanada ist... Das Thema ist ja bekannt, aber das wird ja jetzt durch diese Gräberfunde wieder aufgenommen. Es kommt mehr zu einer Diskussion darüber. Vielleicht zunächst einmal, wie ist es überhaupt zu den Gräberfunden jetzt gekommen? Ist das überhaupt erst durch die Aufarbeitung möglich oder stößt das jetzt eine neue Aufarbeitung an?
Wenn man jetzt ganz Kanada anschaut, es sind schon über 1000 solcher unmarkierten Gräber gefunden worden. Jetzt muss man aber Folgendes wissen, die meisten Kinder wurden ja nicht zurücküberführt zu den Eltern, weil das war zu teuer. Das ganze System war unterfinanziert und wie kann ich einen Kinderleichnam ein paar tausend Kilometer nach Norden transportieren? Es war auch ein logistisches Problem. Auf jeden Fall hat man die dann in der Nähe dieser Residential Schools bestattet. Wenn jetzt diese Schulen in den 60er Jahren aufgelöst wurden, dann wuchs buchstäblich Gras über diese Gräber. Mhm. Und weil niemand kümmerte sich, die Verantwortlichen wurden abgezogen, es waren keine Residential Schools mehr. Und so geriet das in Vergessenheit. Aber die Indigenen wussten, dass es das gibt. Die wussten ja, ihre Kinder müssen ja irgendwo liegen. Und die haben dann schon seit Jahrzehnten eigentlich gefordert, das muss aufgearbeitet werden. Nur haben die Indigenen, die First Nations, keine Gelder für solche Dinge. Die sind ja mausarm, weil die sind ja vom Staat abhängig. Und der Staat hatte nicht unbedingt Interesse, das im Prinzip aufzuarbeiten. Und jetzt gab es einzelne First Nations, die Gelder selber finanziert haben. Und die haben an Stellen, wo sie wussten, dass da Gräber sein konnten, haben die Spezialisten, also die Sequemec, dieser erste Gräberfund, die haben das selber in die Hand genommen. Die haben einen Spezialisten, der eben so Bodenradar, das kostet ja sehr viel Geld, haben die beauftragt. Die haben das auch immer kontrolliert, dass das in Würde passiert und die kulturellen Gepflogenheiten nicht verletzt. Und dann sind die mit dem an die Öffentlichkeit gegangen. Und das war diese Chief Casimir und so weiter von dieser First Nation in British Columbia bei Kamloops. Und als das dann eine Schockwelle durch Kanada lostrat, kam natürlich die Provinzen und überall Justin Trudeau und jetzt wurden dann Gelder überall sozusagen freigesetzt. Und das wird auch jetzt in die USA überschwappen.
Ja.
Das gibt jetzt einen riesen Aufarbeitungsprozess.
Ist die Frage in ganz Nordamerika.
Genau. Ja. Also Sie sehen, einerseits dient es wurde zur Aufarbeitung und jetzt muss es weiter aufgearbeitet werden. Und Sie wollten ja auch noch fragen, was macht denn das mit der indigenen Gesellschaft? Viele ehemalige Residential Schools Survivor, also ehemalige Kinder, die sich jetzt als Survivors bezeichnen, Überlebende, von denen gibt es noch 80.000, die erleben das Trauma nochmal jetzt. Da kommt alles wieder hoch. Der Schmerz, es ist so, wie der Schmerz nie ein Ende findet. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es hilft ihnen eben auch, weil man kann sich ja nicht vorstellen, angenommen, sie haben eine Tochter, sie haben einen Sohn und den mussten sie jetzt irgendwo in Italien, die Italiener kamen, nahmen den weg und der wird nie zurück. Wo können sie trauern? Sie haben keinen Ort zum Trauern. Und jetzt nach 30 Jahren kommt vielleicht der verlorene Sohn endlich zurück und sie können ihn in ihrer Heimaterde bestatten. Also sie können endlich diesen Trauerprozess loslassen. Also trotz des Schmerzes, der nochmal hochkommt, ist das gut. Und es ist wichtig, dass das aufgearbeitet werden kann. Erst dadurch kann der Heilungsprozess voranschreiten. Die Indigenen sagen nicht, wir sind geheilt oder wir werden geheilt. Es ist ein Heilungsprozess und der wird noch Generationen dauern. Und das Ganze zeigt uns eben auch, dass es nicht historisch ist. Das ist keine Geschichte, das ist Gegenwart. Ja, und ich glaube, das muss man hier festhalten. Es ist die tragische Gegenwart Kanadas, die jetzt ans Licht kommt. Das sind diese verschatteten Gebiete der kanadischen Geschichte, die jetzt eben ans Licht kommen und auch eben international zur Kenntnis nehmen. Also Sie sind jetzt aus Österreich, Sie greifen das auf und das hilft den Indigenen. Wenn ich denen sage, hey, das kommt in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, auch in der Presse, dann schreibt mir ein Indigener zurück, ihm werde warm ums Herz, wenn er wisse, dass jetzt endlich die Welt von ihrer Geschichte, von ihrer Gegenwart Notiz nehme.
Ja.
Weil die wurden ja immer vergessen, die wurden immer verdrängt, die spielten nie eine Rolle. Also es ist sehr ein gespaltenes Verhältnis. Es ist ein sehr belastetes Verhältnis. Vertrauen wurde schon seit den Verträgen immer wieder gebrochen, weil die Indigenen, die wollten ursprünglich schon Schulen haben für ihre Kinder. Die wollten eben Englisch lernen, damit sie in beiden Welten, die haben ja schon gecheckt, sie brauchen die englische Sprache, sie wollten in beiden Welten leben. Aber sie wollten keine Zwangsmissionierung, Assimilisierung und Auslöschung ihrer Kultur. Das wollten die nie. Das ist das Gleiche, wenn ich Englisch lerne, dass ich nach Kanada rüber kann, gebe ich meine Schweizer Identität nicht auf. Ja. Und immer wieder diese Versprechen. Und das ist so belastet, dieses Verhältnis. Und immer muss was wieder gefunden werden. Jetzt diese Gräber und dann macht die Regierung was. Aber die Indigenen sagen doch, hey, wir haben doch schon vor 6 Jahren, wir haben das sogar beantragt, schon 2009 wollten wir 1,5 Millionen Dollar, um diese Gräber zu finden und ihr habt das abgelehnt. Und jetzt, weil ihr in der schlechten Presse seid, jetzt macht ihr euch, wenn es um euer Image geht. Das ist verlogen und ich glaube, Sie sehen zwar, Justin Trudeau gibt sich ja schon Mühe und er ist ja auch, er kann ja auch sehr emotional reagieren und hat sich ja auch unter Tränen entschuldigt und ist berührt, was da passiert und ich nehme ihm das auch ab.
Ja.
Aber Sie sagen mir, die Grand Chiefs sagen mir, also sind die Oberhäuptlinge, die Grand Chiefs sagen mir, er meint vielleicht gut, aber er versteht uns nicht. Er versteht die Treaties nicht. Er versteht die Realitäten nicht, weil wir leben, während Kanada das reichste Land der Welt wurde, leben wir immer noch in Drittweltgebieten. Und diese Verträge wurden aber unterzeichnet zwischen zwei souveränen Nationen, Nation to Nation.
Ja.
Und im indianischen Prinzip muss alles immer im Gleichgewicht sein. Wenn die eine Nation profitiert, muss die andere auch profitieren. Was ist passiert? Kanada wurde reich und wir wurden arm. Und diese Schere, da stimmt das Gleichgewicht nicht. Und daher ist ihr Verhältnis zu Kanada unglaublich gespalten.
Also es gibt da auch noch sehr viel zu tun, sehr viel aufzuarbeiten, sehr viel zu klären.
Also ich kann Ihnen noch ganz kurz 2, 3 Sätze. Wenn Sie Attawapiskat an der James Bay besuchen, da haben sich 2016 100 Kinder versucht, das Leben zu nehmen. Bei einer Einwohnerzahl von 2000 Menschen. Also nur einfach kurz, da oben, ich war da, da haben Sie kein fließendes Wasser. Sie müssen das Wasser abkochen. Sie haben fast eine Drogensucht, die sie noch nie erlebt haben und Alkohol und das ist das andere Kanada. Und das ist das, von dem ich eben spreche. Das sind diese Geschichten, die eben nicht in Ordnung kommen. Weil was man ja gemacht hat, man hat zwar die Residential Schools aufgelöst, weil man gemerkt hat, das geht nicht. Und diese Überlebenden der Residential Schools, die hatten ja nie gelernt, was es heißt, zu sagen, ich liebe dich. Die waren ja dazu erzogen, ihre Eltern zu hassen. Mhm. Die waren dazu erzogen, ihre Kultur zu hassen. Und jetzt bekommen die eigene Kinder, sie ertränken ihren Schmerz im Alkohol, greifen zu Drogen, können diese Kinder nicht mehr erziehen. Jetzt kommen Sozialarbeiter des kanadischen Staates, nehmen diese Kinder weg, eben in hauptsächlich in den 1960er Jahren. Es war aber schon 1950er Jahre und bis in die 1980er Jahre Praxis, nehmen diese Kinder weg, platzieren sie in Pflegefamilien, in kanadischen mittelständischen Pflegefamilien oder geben sie zur Adoption frei in die USA, mhm. nach Australien bis nach Neuseeland. Schätzungsweise 20.000 Kinder haben dieses Schicksal erlebt. 20.000 Familien, denen das Kind so weggenommen wurde. Und das, von dem spricht man jetzt in diesen Medienberichten ja nicht.
Ich glaube auch. Ja, vielen, vielen Dank für die mhm. vielen Einblicke und Schilderungen. Und, ja. Und ich hoffe, wir können zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen, dass mhm. das nicht vergessen wird, ja.
Das danke ich sehr gut, ja. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Danke fürs Zuhören bei dieser Spezialfolge des Daily Podcast vom Kurier. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann liked ihn doch gern gleich da, wo ihr ihn hört, oder abonniert unsere täglichen Folgen. Um Ton und Schnitt hat sich auch heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende.